Teamtime.
Hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Ja, heute habe ich einen Gast, der Unternehmertum, Teamwork und Wachstum lebt, Franz Lehmann. Hi, Franz.
Ja, hallo Isabel.
Ich freue mich total, dass du hier mit dabei bist. Wir haben uns bei einem Event in Dresden kennengelernt und ja, jetzt nehmen wir hier mal zusammen heute eine Folge auf, oder?
Wunderbar, auf jeden Fall.
Ich freue mich. Ja, ich stelle dich mal kurz vor. Also Franz war bis vor kurzem CTO bei Trumpf und war da zunächst am Stuttgarter Standort unterwegs, ist dann später nach Dresden gewechselt, hat auch Teams von beiden Standorten zusammengebracht und da auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf ein ganz neues Level gehoben. Und da freue ich mich total zu erfahren, wie du das gemacht hast. Darüber wirst du heute erzählen. Nach über 10 Jahren bei Trumpf, ist übrigens ein Hightech-Unternehmen, was Werkzeugmaschinen und Lasertechnik herstellt, hast du dann gesagt, du möchtest jetzt mal ein neues Lebenskapitel aufschlagen, beruflich. Und das hast du jetzt auch gemacht. Du bist jetzt als Business Strategy Advisor bei Scaling Champions unterwegs und berätst da IT- und Softwareunternehmen zum nachhaltigen Wachstum. Berät sie hinsichtlich Positionierung, Prozesse und wie sie einfach ihren nächsten Wachstumsschritt hinbekommen mit Strategien, Führung und smarten Investorenmodellen. Also auch richtig cool. Und ja, du bist ja der Meinung, dass Unternehmertum Spaß machen darf und dass wir da nur den richtigen Muskel, den Unternehmermuskel trainieren müssen. Wird also heute sportlich. Du wirst uns erklären, wie wir das hinbekommen. Und ja, wir werden uns auch zu Netzwerken austauschen, wie wir es hinbekommen, da auch ein bereicherndes Netzwerk aufzubauen, wo wir auch wirklich innerlich, ja, auch, ja, da Zufriedenheit mit verspüren. Und wir werden darüber sprechen, wie ein Neuanfang möglich ist. Und damit fangen wir auch mal direkt an. Weil du bist ja jetzt erst vor kurzem von Trumpf zu Scaling Champions gewechselt und mich würde jetzt interessieren, was war denn so der Auslöser, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist mal ein Wechsel nötig?
Ja, boah, danke erstmal für die Einleitung. Die war schon gut, gut detailliert. Wir könnten den Podcast eigentlich hier direkt wieder aufhören. Das war, glaube ich, super. Also lass uns tiefer reingehen. Genau, ich habe im Sommer, genau, von meiner ehemaligen Stelle bei Trumpf gewechselt, jetzt im Scaling Champions Team. Wie kam es dazu? Ich habe die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Also das Kapitel war einfach ausgelesen. Es war einfach fertig und es war Zeit für was Neues. Ich habe innerhalb von den 10 Jahren bei Trumpf verschiedene Rollen gemacht. Zuletzt, du hast schon gesagt, als CTO, ich war nicht CTO von Trumpf, nicht der ganzen Trumpf-Gruppe, sondern CTO einer Einheit bei Trumpf, ein neues Geschäft aufgebaut. Das haben wir jetzt 4 Jahre lang gemacht. War in dem Segment, war ein internes Venture, Bindeglied zwischen zwei Standorten, zwischen Stuttgart und Dresden. Genau, und das Geschäft haben wir jetzt im April an einen ja, weiteren schwäbischen Mittelständler verkauft. Und in dem Zuge habe ich meine Rolle dann gewechselt. Also, genau, um das
Okay.
ein bisschen zu hinterfüttern. Ich meine, jeder kennt den Maschinenbaumarkt, das, was der Maschinenbaumarkt auch gerade durchmacht. Wir haben innerhalb von Trumpf ein Geschäft aufgebaut, die Trumpf Tracking Technologies, beschäftigt sich mit Indoor-Ortung, funkbasierte Indoor-Ortung. Was wir hier gemerkt haben in der Gruppe, aber auch in dem Segment, ist, dass wir innerhalb von Trumpf nicht mehr so wachsen können, wie wir es eigentlich wollen. Ah, die strategische Relevanz war einfach zu gering und dementsprechend ist dann auch die Entscheidung gefallen, das Ganze in eine neue Heimat zu führen, in der genau diese Positionierung wieder passt, in dem dann auch die Freiheit wieder möglich ist und damit natürlich auch der Spaß wachsen kann. Genau. Für mich persönlich hat es aber trotzdem das Ende der Reise bedeutet. Ich fand es super spannend, das Ganze zu gründen, das Ganze zu erdenken. Wir haben in dem Zuge dann ein Dresdner Startup gekauft, integriert, das Geschäft gemeinschaftlich aufgebaut und genau, jetzt am Ende ist es auch verkauft, sodass es für mich sich doch anfühlt wie eine Reise, die man wirklich von vorne bis hinten einmal durchlebt hat. So bin ich jetzt froh, wirklich bei der neuen Rolle innerhalb vom Scaling Champions Team angekommen zu sein und auch einen Teil von der Erfahrung natürlich auch weitergeben zu können.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal zur neuen Rolle. Die hört sich auch total spannend an. Da gehen wir auch gleich noch näher drauf ein. Jetzt hast du ja schon erzählt, du warst dieses Bindeglied zwischen zwei Städten. Zwei Städte, Baden-Württemberg, Sachsen, da treffen Mentalitäten auch aufeinander. Wie hast du das dann gemacht oder wie bist du es angegangen, auch diese beiden Standorte zusammenzubringen und da auch eine gemeinsame Kultur zu schaffen?
Ich glaube, ich hatte einen kleinen Startvorteil, um ehrlich zu sein. Ich habe in Dresden studiert, danach dann genau schon 8 Jahre in Stuttgart gelebt, war immer so ein bisschen der Botschafter des Ostens im Westen oder der Botschafter für den Westen im Osten. Kenne auf jeden Fall mal beide Seiten mit all den kulturellen Hintergründen, die dort auch natürlich dabei oder immer mitschwingen. Das Zweite, was ich auch kenne aus meiner ehemaligen Rolle, ist der Spagat zwischen einem Corporate, also einer großen, gewachsenen Struktur und einem Startup, das ehrlicherweise in so einer Findungsphase super agil und unglaublich pragmatisch agiert. Ich habe vor meiner Rolle als CTO von dem neuen Segment in Startups investieren dürfen. Und genau, natürlich auch viele Kooperationen angebahnt zwischen Trumpf und den Startups und war quasi genau in diesem Spagat zwischen groß und klein, schnell und langsam, pragmatisch und perfektionistisch eh immer schon mit drin. Genau, ich habe das auch so ein bisschen der Schlüssel für eine gute gemeinschaftliche Arbeit, Empathie, also diese andere Struktur mit all den Eigenheiten gut verstehen können. Und ja, eigentlich so das Beste aus beiden Welten dann zu verbinden.
Hast du da vielleicht auch so ein Beispiel, wo du dann so gemerkt hast, oh, da laufen wir auch in einen Konflikt rein, wo du dann gemerkt hast, okay, da ticken beide irgendwie unterschiedlich. Das weiß ich nicht, in Sachsen, ne, die lockere Start-up-Mentalität und dann die geordneten Strukturen. Oder war das dann immer so, dass die Leute auch direkt gesagt haben, okay, wir lassen uns auch auf die andere Seite drauf ein? Ich meine, es ist ja jetzt auch schwarz-weiß gedacht, ne? Ich meine, es ist ja auch nicht gleich jeder ähnlich an einem Standort, aber vielleicht irgendwie so ein Beispiel.
Ja, also vielleicht vorweggeschoben, diese kulturelle Angliederung, das ist ein langer Prozess. Also wir haben am Anfang auch gedacht, dass wir jetzt Post-Merger-Integration machen, Prozesse und Strukturen angleichen und natürlich auch über Kultur reden und dann ist das alles nach einem halben Jahr abgeschlossen. So sieht die Realität halt einfach nicht aus. Also in der Realität gibt es einfach Menschen, die miteinander arbeiten und Menschen haben alle eine gewisse Tiefe und Menschen haben immer Befindlichkeiten oder ein gewisses Ego. Und das ist ein Prozess, der auch nicht 1 oder 2 Jahre dauert, sondern der eigentlich fortlaufend stattfindet. Und ich glaube nicht nur in dem Setting, wo eine Firma eine andere übernimmt, sondern immer dann, wenn mehrere Standorte zusammenarbeiten.
Und hast du als Führungskraft da irgendwas ganz Neues für dich entdeckt, dass du so sagst, okay, das war mir vorher noch gar nicht so bewusst. Das nehme ich gerade aus der Situation oder aus der Zeit mit.
Also ich glaube, eins ist eine alte Wahrheit, das war jetzt nicht die große Neuentdeckung. Ich meine, es braucht eine gewisse persönliche Tiefe zwischen den Leuten. Also wir haben das in unserem Fall so gelöst, dass wir auf Quartalsbasis immer alternierend zwischen den Standorten Strategie-Meetings gemacht haben. Das heißt, wir sind eigentlich immer mit einem kleinen Bus von dem einen zum anderen Standort gefahren und haben dort uns die Karten gelegt, uns gerieben, uns Feedback gegeben und die Strategie für das nächste Quartal festgezurrt. So, und dabei passiert ganz automatisch und natürlich auch ein Stück weit provoziert am Abend ein gewisses Socializing, was Leute zusammenbringt. Na, und dabei lernt man sich persönlich kennen, man lernt vielleicht auch wirklich den Menschen hinter dem Kollegen kennen und arbeitet am nächsten Tag einfach anders miteinander. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht das große Geheimnis, das macht am Ende jeder und muss es auch tun. Ich glaube, das, was es für uns wertvoll gemacht hat, war einfach wirklich diese Kontinuität. Also jetzt nicht zu sagen, wir machen irgendwie zweimal Teambuilding und dann wird das schon, sondern wirklich das auf Quartalsbasis, auch wenn es Aufwand ist und auch wenn es Kosten produziert und auch wenn es allen Leuten 2 Tage klaut, das halt durchzuziehen. Und das ist wertvoll.
Ja, das glaube ich, ist schon noch mal ein wichtiger Tipp, weil du hast ja vorher gesagt, na ja, ihr habt euch so gedacht, okay, zwei Standorte einfach zusammengelegt, sich da auch wirklich die Zeit zu nehmen und wie du auch sagst, ja, auch das Zwischenmenschliche explizit zuzulassen und auch zu fördern. Und dann, ja, was ja auch immer wichtig ist, was du ja auch gerade gesagt hast, dein Fokus, welche Maßnahmen nehmen wir denn mit, wer macht was, wann, wo, ja, hört sich auch immer so einfach an, aber das wird ja auch oft dann vergessen, so, oh ja, waren wir jetzt hier nett zusammen und dann tschüss. Nee, das auch wirklich nachzuhalten. Ja, was
Also
nimmt.
ich glaube, es gibt noch einen zweiten Punkt, der auch immer schnell vergessen wird. Ich meine, es sind zwei Standorte, die für sich, oder zwei waren zwei Firmen, die für sich agieren und ich sage mal, zumindest mal rechtlich unabhängig waren. Jetzt schmeißt man die zusammen. So, und an dem Punkt könnte man theoretisch auch beide einfach genauso weiterlassen, also weiterlaufen lassen, nur mit gemeinschaftlichen Zielen versehen. Was dann passiert, häufig ist, dass sich Konflikte aufstauen, weil sie nicht schnell genug aus der Welt geräumt werden. So, und das war eigentlich eine ganz wesentliche Aufgabe auch, die ich hatte, der ich ja von Stuttgart nach Dresden damals umgezogen bin, beide Welten zu kombinieren, in beiden Welten unterwegs zu sein und vor allem auch Konflikte wirklich frühzeitig zu deeskalieren. So, also immer dann, wenn irgendwo man eigentlich schon merkte, dass entweder zwei Leute nicht miteinander reden oder zwei Dinge irgendwie aneinander vorbeigearbeitet werden, sehr, sehr früh das Ganze offen anzusprechen und halt, ja, die Strukturen entweder so zu schärfen, dass das ausgebessert wird oder einfach auch die Leute so zusammenzubringen, dass sie das selber machen. Und das bedeutet, ja, braucht halt einen gewissen Austausch zwischen den Einheiten. Am besten natürlich in beide Richtungen, klar.
Und auch die Offenheit der Mitarbeiter, der Kolleginnen, dass sie dann sagen, ja, okay, ja, stimmt, das ist gerade so, dass mich das gerade stört und
Klar.
dann sich doch oft darauf einzulassen.
No.
Gibt es denn, jetzt sind wir ja gerade noch in dieser Trumpfzeit, lass uns doch noch mal gucken, gab es da irgend so eine Lektion, wo du sagst, das nehme ich immer noch mit für mich und das gebe ich auch heute, meiner neuen Position auch weiter an Unternehmerinnen?
Ich glaube, das, was, boah, ja, gibt es natürlich. Das, was wirklich prägend war, ist die, ja, eigentlich das, was jetzt im letzten Jahr auch frisch passiert ist. Und zwar der Verkauf der Firma und damit auch meine persönliche Lösung von der Firmengruppe. Das ist, so ein Firmenverkauf ist eine Zeit, die ist super interessant. Die ist auch super stressig, die ist vor allem auch emotional mit wahnsinnig vielen Höhen und Tiefen verbunden. Und am Ende hat das häufig halt auch einen Outcome, den man am Anfang vielleicht so gar nicht absehen konnte. In dem Fall wie gesagt, mein persönlicher Abschied. Und ich habe die große Lektion für mich an der Stelle war, dass man sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer mit seiner Firma eigentlich nicht verheiratet ist. Man glaubt das sehr schnell und man glaubt das immer stärker, je länger man auch in der Firma ist. Aber man ist am Ende des Tages auch nur so lange da, bis man in die Rente geht, bis man selbst die Firma vielleicht wechseln will, bis also auch eine Firma insolvent geht oder bis andere Umstrukturierungen passieren können. Oder bis man als Unternehmer, als Arbeitgeber seine Firma verkauft. So, und der Zeitpunkt, der wird halt irgendwann kommen. Und das ist eine wirklich wesentliche Lektion, die ich auch in meiner jetzigen Arbeit an Unternehmer weitergebe oder weitergeben kann, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen. Also, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten? Was bedeutet das für mich persönlich ganz konkret? Jetzt nicht nur finanziell, sondern auch, ja, aber mit der Zeit, die man plötzlich vielleicht hat oder auch der Anerkennung, die im Unternehmen fehlt. Da ändert sich aber eine ganze Menge im Leben. Ja, und was auch total wertvoll ist an der Stelle, ist, sich bei aller Emotionalität und Intensität in so einem Unternehmen oder in einer Unternehmung trotzdem einen gewissen gesunden Abstand zum Unternehmen zu bewahren. Ich glaube, das ist sinnvoll, um im Unternehmen wirklich in Höchstform agieren zu können, aber halt auch genauso wertvoll, um wirklich objektive Entscheidungen, sinnvolle Entscheidungen treffen zu können.
Ist ja letztendlich immer eine Rolle, die wir da einnehmen. Und dann ist es auch wieder eine Ego-Frage.
Ja.
Ja, das ist meine Rolle XY, CEO, CTO oder Führungskraft, was auch immer. Ja, es ist eine Rolle so. Und dann verändert die sich oder fällt auch weg. Und finde ich ganz interessant, dass du auch nochmal sagst, es ist ein Trugschluss, dass alles irgendwie gleich bleibt oder sich nur bis zu einem gewissen Grad ändert. Manchmal ändert sich eben grundsätzlich was. Und ja, das immer irgendwie so im Hinterkopf zu behalten. Life is change, change is stability, ist auch irgendwie so mit so ein Lieblingszitat von mir.
Ja, absolut. Und es sind auch zwei Sachen. Ne? Es hat die Offenheit, sich bewahren, agieren zu können. Weil wenn du dich nicht vorbereitet hast, hast du im Zweifel vielleicht auch nur eine oder im besten, schlimmsten Falle gar keine Option. Also je früher du vorbereitet bist, desto besser kannst du agieren. Und das Zweite ist, dass du natürlich deutlich früher dich auch darauf vorbereiten kannst oder darauf auch optimieren kannst. Jetzt, wenn man die Unternehmeridentität an. Ich kann als Unternehmer natürlich meine Strukturen deutlich besser ja, auf Skalierbarkeit schärfen. Ich kann mich als Unternehmer ersetzbar machen, damit ich halt auch wirklich aus meiner Rolle rausgehen kann. Sondern all die Dinge ermöglichen einen Exit. So, ob ich ihn halt wirklich mache oder nicht, ist dann erstmal völlig unerheblich. Aber ich habe halt die Möglichkeit, das zu tun. Und das ist häufig sehr, sehr wertvoll, um halt diese Gelassenheit auch zu haben, dich in vielen Rollen, wie du sagst, die man ja annimmt, um Unternehmen, die halt auch dann ausspielen zu können.
Das eine ist ja, mir das rational so alles zu überlegen, ja, mir dann auch meine Optionen da aufzuzeichnen. Dann sind wir ja trotzdem alle irgendwo Menschen. Gut, Unternehmer sind vielleicht mutiger als der ein oder andere so, ne? Aber wie überwinde ich da auch meine Angst? Und vor allen Dingen jetzt in der jetzigen Zeit, wirtschaftliche Lage ist ja jetzt nicht gerade so rosig. Was sagst du, was hilft uns da denn trotzdem, die Entscheidung auch durchzuziehen?
Ich glaube, die Frage ist immer, mit was man selbst glücklich wird. Also, wenn ich jetzt, bleibe ich mal in der Rolle des Unternehmers, was ist das, was mich wirklich antreibt? Ja, Unternehmer sind ja häufig die, das sind Macher, das sind Leute, die Verantwortung übernehmen wollen. Das sind Leute, die auch so mal mit einem gewissen Stolz daran arbeiten, für sich eine finanzielle Freiheit zu erwirtschaften. So, am Ende haben aber auch die eine Motivation, warum sie es denn eigentlich tun. Und ich glaube, dass man das natürlich auch außerhalb von der Unternehmerrolle machen kann. Man kann in Beiräten aktiv sein, man kann in seiner Familie mit seinen Enkeln wertvolle Lektionen weitergeben. Aber man kann eine ganze Menge machen im beruflichen und im privaten Alltag, die einen selbst ja, zufriedenstellen. Und ich glaube, sich dieser Motivation für sich selbst bewusst zu sein, hilft einem auch bei dem Wechsel, weil man eben genau weiß, was man suchen muss danach.
Das ist auch nochmal, ja, ein sehr tiefsinniger Hinweis zu gucken, okay, was macht mich wirklich glücklich hinter Geld, sondern was treibt mich da an und ja, wie kann ich auch irgendwas zurückgeben? Ja, schön.
Und auch
Jetzt, ja.
du hast gesagt, aktuell ist natürlich ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld. Ne? Also jetzt zu wechseln, egal von wo, wohin, ist mit Sicherheit jetzt kein trivialer Schritt. So, aber ich glaube, mit der richtigen Haltung und dem Verständnis für einen selbst, also einer gewissen Selbstreflexion, ist man eigentlich super gewappnet dafür. Also wenn ich es mal jetzt auf meinen eigenen Wechsel probiere anzuwenden, dann habe ich mich natürlich schon immer gefragt, was will ich denn eigentlich? Ne? Also was führt bei mir persönlich dazu, dass ich Höchstleistung bringe? Und es mir natürlich auch Spaß macht. So, und dann sind das bei mir eigentlich drei Sachen. Das ist Punkt 1, Impact, zweitens persönliches Wachstum und drittens eine gewisse familiäre Erfüllung. So, das heißt, ich bringe für mich Höchstleistung, wenn ich das Gefühl habe, wirklich etwas bewegen zu können, wirklich Mehrwert stiften zu können, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich persönlich weiterentwickeln kann, was lerne, und wenn das natürlich auf einer Basis steht, die für mich, ja, ich sag mal, nachhaltig in meinem familiären Umfeld, was mir aber wichtig ist, ist. So, wenn die drei Sachen gegeben sind, dann rocke ich ab. So, und ich habe die Dinge für sich zu begreifen und die Dinge dann auch zu suchen, hilft einem dabei, den richtigen Job zu finden oder ihn vielleicht zu kreieren, wenn es ihn noch gar nicht gibt.
Und du hast ja jetzt drei Sachen auch gesagt. Gewichtest du da nochmal anders, dass du sagst, okay, meine Familie kommt auch über allem anderen oder ist das schon eine Mischung?
Ich glaube, am Ende ist immer eine Mischung. Ne? Also man kann das irgendwie verkopfen und kann, also angenommen, man hat jetzt gewisse Optionen, zwischen denen man entscheiden muss, dann kann man die klassische Entscheidungsmatrix aufbauen und sich überlegen, wie jetzt diese einzelnen Kategorien abschneiden, Punkte zusammenrechnen, gewichten und so weiter. Ich glaube, in der Entscheidung am Ende des Tages hilft es eigentlich wenig, weil die ist trotzdem sehr, sehr emotional. Ne? Also ich, und das sind wir schon wieder bei so einer Lebens Zeitpartnerschaft. Ich will mich ja in so eine Firma auch verlieben. Ne? Und dann hilft es mir nicht, wenn die maximal viele Punkte auf meinem Zettel hat, sondern dann hängt das sehr, sehr stark von den Menschen ab, mit denen ich dort arbeite. Dann hängt das sehr, sehr stark ab mit dem, also von dem, ja, auch von der Wahrnehmung, dem Purpose, dem Nutzen, den ich dort stiften kann. So, und der ist jetzt nicht unbedingt in diesen, in meinen persönlichen drei Kategorien reflektiert.
Also auch intuitiv, irgendwo unterbewusst diese Werte auch zu kennen und sich die dann wieder bewusst zu machen und dann triffst du dann schon irgendwo die Entscheidung, die dann zu dir passt, ja. Jetzt hatte ich ja eingangs auch von dem Unternehmermuskel erzählt, von dem schreibst du ja bei LinkedIn zum Beispiel auch. Übrigens werde ich auch dein Profil da verlinken und Scaling Champions und so weiter, auch alles andere. Ja, das findet ihr dann auch alles in den Shownotes. So, und du schreibst bei LinkedIn auch über den Unternehmermuskel. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was ist damit gemeint und wie kann ich den denn eigentlich trainieren?
Ja, also wir reden bei Scaling Champions tatsächlich sehr häufig von dem Unternehmermuskel. Wir reden sogar von dem Trainingslager für Unternehmer. So fühlen wir uns. Was wir tun ist, wir helfen Unternehmern, mittelständischen, deutschsprachigen IT-Unternehmern ihre Firma skalierbar zu machen. So. Und das bedarf eine ganze Menge Sachen, die sind sowohl prozessual als auch struktureller Natur, die sind aber eben auch ja, in der, wie soll man, in den Führungsfähigkeiten der Unternehmer begründet. So, und da gibt es halt eine ganze Reihe Sachen, die erfolgreiche Unternehmer machen und die man sich abschauen kann. Und es ist, machen wir mal ein kleines Beispiel, das ist, dass ich als Unternehmer eine absolute Klarheit brauche, die ich selbst für mich habe, die ich aber auch allen Leuten schnell transportieren kann. Also ich brauche eine Vision, an der ich meine Firma ausrichten kann oder mein tägliches Handeln ausrichten kann. Und je klarer das ist, desto einfacher kann ich das auch an Mitarbeiter oder für andere Führungskräfte von mir vermitteln, dass sie das eigentlich mir nachmachen können. So, und von der Art ja, von Charakteristiken gibt es eine ganze Menge. Ne? Ich brauche die richtige Haltung. Ich brauche eigentlich eine maximale Eigenverantwortung. Ich brauche sehr, sehr hohe Ehrlichkeit in dem, was ich mache. Und ich muss mich natürlich auch auseinandersetzen mit, wie ich andere Leute oder andere Führungskräfte meiner Firma führe. So, und sich dessen bewusst zu sein, wie ich das wirklich konkret mache, ist eine Trainingsfrage. Also den Muskel zu trainieren, und das ist genau in der Analogie, wie es auch gemeint ist, das hilft mir, also wenn ich jeden Tag mir bewusst mache in meinem Handeln, ob ich jetzt in absoluter Klarheit gehandelt habe. So, wenn ich das reflektiere und probiere, das zu schärfen, Tag für Tag, dann trainiere ich einen kleinen Muskel, den ich brauche, um ein guter Unternehmer zu sein. Und dann habe ich den Muskel trainiert für den Zeitpunkt, an dem es wirklich drauf ankommt.
Ja, da muss ich jetzt an eine Übung aus dem Yoga denken, wobei kommt vielleicht gar nicht unbedingt aus dem Yoga, aber da sagen wir dann auch oft so, ja, klare Gedanken, klare Worte, klare Taten und auch klare Emotionen, weil die Emotionen tragen ja auch zu so einigen Sachen bei. Und das mache ich mir auch jeden Morgen so bewusst. Und ja, das spielt ja auch alles zusammen. Ne? Das ist ja eine Sache, ich denke mir das, aber handle ich auch wirklich danach und mache ich das auch kontinuierlich. Das heißt, wenn ich als Unternehmer zu euch zu Scaling Champions komme, dann ist es jetzt kein eintägiges Bootcamp, sondern eine langfristige Sache, weil ihr beratet ja auch auf ja dahingehend, dass ja nachhaltiges Wachstum ja erfolgen soll und nicht jetzt kurzfristig irgendwie mal schnell mal hier Umsatz gemacht, sondern es soll ja auch eine langfristige Sache sein, ne?
Ja, genau. Also wir sehen uns im Handeln als, ich kann eigentlich sagen, Co-Geschäftsführer. Also wir sind ein Begleiter der Unternehmer oder der geschäftsführenden Gesellschafter, der ja eigentlich die gleichen Werte auch wieder verkörpert, ne? Also wir sind in unserem Handeln sind wir maxi oder versuchen wir maximal ehrlich zu sein. Also wirklich den manchmal auch sehr fiesen und gemeinen Spiegel vorzuhalten, um den Leuten das zu sagen, was sie vielleicht sonst nicht hören in ihrer Organisation. Oder auch Maßnahmen anzustoßen, die vielleicht wehtun, aber richtig sind. So, und ja, genau wie du sagst, das sind halt Dinge, die langfristige Wertsteigerung mit sich bringen. Ich kann ja immer überlegen, ob ich jetzt, sagen wir mal, vor so einem Verkauf kurzfristig die Braut aufhübsche und ja, nochmal schnell irgendwie an Margen optimiere und damit aber eigentlich Schulden mir einsammle, die mir hintenrum auf die Füße fallen, weil ich an den falschen Stellen Kosten spare oder ähnliches. Aber ich kann natürlich auch längerfristige strukturelle Maßnahmen einführen, die halt wirklich dazu führen, dass nachhaltig die Firma besser aufgestellt ist. So, und ich habe ein paar von den Themen hast du eigentlich auch schon im Intro ja super angesprochen. Na, also ich brauche ein sehr klares Werteversprechen. Am besten in einer super gut definierten, kleinen Nische oder mit einer super gut definierten Positionierung, die für mich einzigartig ist. Ich brauche einen stabilen Sales-Prozess, der mir wirklich Laufruhe im Unternehmen gibt, sodass meine Mitarbeiter nicht immer von einem Auslastungshoch in ein Auslastungstief reinfallen, sondern ich dann eine gewisse Nachhaltigkeit auch in der Organisation schaffe. Genau, und so kann man eigentlich die Maßnahmen in alle möglichen Bereiche reindenken. Und wir helfen, wie gesagt, als ja wirklich mentaler Co-Geschäftsführer unseren Kunden dabei, dann ein besserer Unternehmer zu werden.
Kannst du da ein Beispiel nennen, was ihr da so aufgedeckt habt, wo jetzt vielleicht einer sagen würde, oh, das haben sie jetzt nicht wirklich gesagt, aber was nötig ist, um eben halt besser zu werden?
Ja, also machen wir mal, also auch ein konkretes Beispiel, Gesellschafterkonflikte. Also häufig habe ich in solchen Firmen ja nicht nur einen Gesellschafter oder einen Geschäftsführer, sondern ich habe ja häufig mindestens mal zwei oder drei Gründer. Sind die 5 Jahre unterwegs, 10 Jahre, 15 Jahre, in der Zeit fällt meistens auch irgendwas vor. So, und tatsächlich ist das ein Thema, über das viele Leute nicht reden. Vor allem nicht in ihrer Organisation. So, und das fällt vielen Mitarbeitern auf. Das führt zu vielen sehr komischen Konstellationen. Und führt vor allem zu einer sehr hohen Ineffizienz und Defokussierung. So, und auch da sind wir wieder mit der außenstehenden Position, die wir haben, ja, sehr wertvoll, weil wir sowas also A ansprechen, aufdecken und vor allem auch helfen können, das Ganze zu klären. So, das ist jetzt kein hochanalytisches Tooling, sondern das ist schon fast Psychologie. Aber es ist halt wertvoll, um den Leuten zu helfen.
Ja, das würde sich ja so manch einer vielleicht gar nicht trauen, zu sagen, oh nee, das spreche ich lieber nicht an. Machen wir an anderer Stelle weiter. Das ist ja eine grundlegende Sache, von der Zusammenarbeit. Ja. So, jetzt
Oder
aber
machen
mal.
wir mal ein anderes Beispiel. Wir sind in der IT-Branche unterwegs, ne? Also viele unserer Kunden haben ein Unternehmen aufgebaut, weil sie selbst angefangen haben, Leistung zu erbringen. Ja, sie waren früher der Experte oder im ja, typischen Fall sogar irgendwie eine Handvoll Experten, die gemeinschaftlich eine Firma gründen. Und die sind super gut in dem, was sie machen. Das fasziniert sie, sind perfekte Fachexperten. So, und jetzt wird die Firma größer und wächst nicht nur, hoffentlich nicht nur im Umsatz, sondern auch in ihren Strukturen. Und damit stoßen natürlich auch Leute an gewisse, ja, Kompetenzbarrieren. So, das heißt nicht, dass sie es nicht können, aber sie müssen es halt üben. Sie müssen halt genau an der Stelle plötzlich aus der Denke des reinen Fachexperten rauskommen und ja, sich mit einer gewissen Haltung, einer gewissen Souveränität auch positionieren. Bei sich im Unternehmen, aber natürlich auch gegenüber Kunden. Oder da brauche ich, das ist am Ende auch, ne, ein Fähigkeitentraining, jemanden, der mir sagt, wie es funktioniert. Am besten Fall ein Netzwerk von anderen Unternehmern, wo ich das auch nochmal spiegeln kann. Und dann am Ende des Tages einfach tägliches Training. So, und ob das jetzt ein Rollentraining ist, also oder ein Rollenspiel oder ein Feedback oder eine Aufgabe, die ich mir immer nehme als Unternehmer, das ist dann erstmal unabhängig. Also, ja. Aber ich muss es halt trainieren. Ich muss es halt wirklich Ich muss besser werden. Und besser werden werde ich nur, wenn ich das immer und immer wieder mache.
Und mir dafür auch die Zeit nehme. Und dann ist ja auch gut, wenn ihr da seid und da auch fest die Zeit dafür eingeplant ist. Wie kommen die Unternehmen auf euch zu? Wirst du da über LinkedIn angeschrieben, direkt über eure Webseite, die ich übrigens auch verlinke natürlich? Wie kommen da die Unternehmen auf euch zu? Oder sucht ihr da auch euch die Unternehmen aus? Muss man sich vielleicht bewerben oder wie läuft es?
Ja, also wir haben natürlich einen monstermäßig guten Sales-Struktur, ist ja klar. Nein, also wir haben tatsächlich sehr viel Energie, ist vor meiner Zeit da reingeflossen, verschiedenste Dinge auszuprobieren. Und mittlerweile ist die Firma wirklich in einer unglaublichen Laufruhe, was das Sales angeht. Das zeigt sich darin, dass wir auch als Beratung keine Individualprojekte verkaufen, sondern, hast du vorhin auch schon gesagt, strategischer Begleiter sind in einem Retainer-Modell. So, eigentlich so eine Art Abo-Modell schon. Ja, also wir begleiten einfach längerfristig, stiften auch längerfristigen Mehrwert und der wird durch Kunden honoriert, das ist natürlich auch in so einer Art Abo-Modell diese Leistung bezahlen. So,
Macht ja auch
also
Sinn.
wir haben natürlich eine Sales-Struktur aufgebaut, die auf alle möglichen Kanäle sowohl inbound als auch outbound agiert. Und viel von der Erfahrung lässt sich halt interessanterweise auch wieder auf die IT-Branche anwenden. Also wir schöpfen auch sehr, sehr häufig aus der Erfahrung, die wir selbst machen durften oder schmerzhaft machen mussten, weil sie in anderen Branchen und in dem Fall unserer Kundenbranche auch sehr, sehr gut passt.
Okay. Ihr hättet aber schon noch Kapazitäten, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, boah, ich muss jetzt hier auch mal ins Bootcamp gehen,
Dann
längerfristig.
bin ich auch sehr gerne einmal ein Hobby-Teil des Sales-Teams und werde gerne auch einen Kontakt weiterleiten. Nein, also alle die IT-Unternehmer, die in diesen Fokus reinpassen, also mittelständische, typischerweise deutschsprachige Unternehmen im IT-Umfeld, ich glaube, denen können wir wirklich viel Mehrwert bringen und das machen wir auch gerne. Das machen wir natürlich viel, viel gerne, aber viel, viel lieber, als dass wir sehen, dass unsere Konkurrenten, die natürlich nicht so gut sind wie wir, ist ja klar, dass sie das tun.
Ja, ich finde, ihr bringt es auch mit sehr viel Spaß rüber. Jetzt habe ich letztens gesehen, ihr macht auch ein Skicamp auf und öffnet da auch quasi so eure Unternehmenstüren, dass sich Unternehmer da auch melden können. Und das ist ja auch eine coole Kombi, ja, ein bisschen Skifahren und dann sich um die ernsten Themen kümmern. Wobei, so ernst müssen die ja auch immer nicht sein.
Ja, also wie sagt man, oberhalb von, ich weiß gar nicht, 1400 Metern redet man einfach anders über Themen. Nein, also das ist, am Ende geht es darum, in einem intimen Setting innerhalb dieses Netzwerks aus Unternehmern sich austauschen zu können. Ja, also wir
Eine
sind da
gute
natürlich
Idee.
dabei, wir sind Impulsgeber, wir bringen da unsere Erfahrung ein, ganz klar. Aber am Ende machen wir das ja nicht in einer Einzelbetreuung, sondern in dem Fall jetzt mit 10 Unternehmern auch zusammen. So hat auch mein erstes Skifahren mit der Company, mit Skating Champions. Ich bin sehr gespannt, da freue mich da sehr drauf.
Ja, cool. Dann wünsche ich euch schon mal schönes Wetter und eine gute Piste. Ist ja auch immer wichtig. Cool. Genau, also jetzt sind wir ja schon voll hier mittendrin. Unternehmertum darf auch Spaß machen. Was sagst du denn? Was sind da so die Schlüsselfaktoren? Also klar, es ist immer anstrengend mal wieder und gibt es auch nervige Themen, ist ja gar kein Thema. Aber was sagst du, was sind so die Schlüsselfaktoren, dass ich als Unternehmer auch spüre, ja, das macht mir auch Spaß.
Ich glaube, das ist super individuell. Also am Ende ist es Selbstreflexion. Also ich habe zum Beispiel vor und vor allem auch nach allen beruflichen Wechseln, die ich gemacht habe, schon sehr stark reflektiert. Habe mir immer wieder die Frage gestellt, welche Momente, also jetzt egal ob beruflich oder privat, welche Momente waren irgendwie krass, irgendwie besonders, wo ich mich einfach außergewöhnlich gut gefühlt habe. So, und dann kann man natürlich die Übung weitermachen und sich überlegen, was waren denn Muster dahinter, was waren Voraussetzungen, was ist jetzt wirklich, also was hat dazu geführt, dass diese Situation so in meinem Kopf hängen geblieben ist, als der Moment einfach Spaß gemacht hat. So, und lass mich hier wieder ein Beispiel machen. Ich habe in meinem Studium als Skilehrer gearbeitet. So, typischerweise während der Prüfungszeit in Oberwiesenthal, also unweit von Dresden, wo ich studiert habe. Und wir hatten dort immer 2,5 Stunden Gruppentraining, Gruppenübung. Jedes Mal neue Leute, von kleinen Kindern bis, ja, bis hochbetagten Leuten. Und meine Aufgabe als Skilehrern war natürlich, dass die Leute Skifahren lernen, aber vor allem auch, dass sie halt Spaß daran haben. So, und diese Sache, die ich selber kann, für die ich brenne, die mir Spaß macht, die weitergeben zu können an jetzt Kinder, die dann am Ende von diesen 2,5 Stunden fahren die den Lift einmal hoch, fahren runter und kommen unten an und haben einfach einmal so ein riesengroßes Grinsen im Gesicht, weiß nicht, umarmen mich oder haben einfach Spaß, und sagen im besten Fall noch Danke. Das, also da geht mir das Herz auf dabei. Also, und jetzt ist ja die Frage, was ist denn das eigentlich, was bei mir dazu führt, dass ich diesen Gänsehautmoment dort habe? So, und das ist bei mir, wenn man es mal runterbricht, eigentlich, dass ich Menschen entwickeln kann. Ja, dass ich Fähigkeiten von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, erweitern kann. So, in dem Fall jetzt als Skilehrer Dinge, die ich selber auch mal gemacht habe, also ein Stück weit auch Erfahrung weitergeben kann. Aber wenn ich andere Leute sehe, wie die wachsen können, und zwar indem ich dort irgendwas gemacht habe, das finde ich einfach unendlich geil. Und das gibt mir Energie. Und das bringt mich am Ende in das, was wir bei Scaling Champions den Flow-Kanal nennen. Also eigentlich so ein Status, wo du arbeitest und am Ende total energized nach Hause gehst. So, und ich glaube, sich bewusst zu sein, was dieser Flow-Kanal für einen selbst ist, und das ist jetzt egal, ob man Unternehmer ist oder Mitarbeiter, also wirklich diesen Flow-Kanal für sich zu kennen und vor allem diese positiven Trigger oder Motivationsfaktoren zu kennen, das ist einfach, das macht die Arbeit deutlich angenehmer, beziehungsweise führt zu einer Arbeit, die sich gar nicht wie Arbeit anfühlt.
Es ist auch interessant, dass du sagst, okay, du hast dich da im privaten Bereich, also irgendwo war es ja trotzdem Arbeit so, aber du hast dich trotzdem im privaten Bereich beobachtet und geschaut, was macht mir da Spaß und das auch aufs Berufliche dann übertragen. Also viele trennen ja das so strikt und ja, dafür verbringen wir aber zu viel Zeit auf Arbeit, dass wir das so trennen sollten.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Jetzt spielen da natürlich auch immer die Leute eine sehr große Rolle. Das heißt, wir brauchen ja auch Leute, die uns umgeben, mit denen wir auch was aufbauen können, mit denen wir Spaß haben, mit denen wir uns auch vertrauensvoll austauschen können. Und generell hilft uns ja ein Netzwerk total weiter. Und ist ja natürlich auch ein Karrierefaktor. Jetzt ist aber die Frage, wie baue ich mir denn da ein Netzwerk auf, was mich wirklich auch bereichert?
Also, ich glaube, das ist also super Frage. Ich glaube, das ist also die Frage für sich beantworten zu können. Und ich glaube, auch das ist wieder ein Stück weit individuell. Auch das ist enorm wichtig im beruflichen Wachstum. Für mich persönlich ist ein berufliches Netzwerk eigentlich fast überlappend mit meinem privaten Netzwerk. Also, ja, ich habe Freunde, mit denen ich nicht zusammenarbeite. Aber alle Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit denen ich nach Jahren immer noch eine sehr intensive Beziehung führe, sind zu Freunden geworden. So, und ich glaube, das ist für mich auch der Schlüssel dabei. Ich will natürlich schon, also ich will spannende Arbeit machen und ich will da auch mit super inspirierenden Leuten arbeiten können. Aber ich habe immer einen super hohen, ja, ich ein persönliches Interesse an den Menschen, die halt hinter diesen Kollegen stecken. Also, mir geht es jetzt nicht um die Größe oder Anzahl von, weiß nicht, von Klicks oder LinkedIn-Connections oder, also es geht halt wirklich um die Menschen, die dahinter sind. Wer das ist, was die machen, welchen Impuls die mir auch mitgeben. Also ich habe für mich, ich habe im Studium war das damals schon, so eine kleine Definition gebaut, was für mich ein aktives, gutes Netzwerk ausmacht. Ich habe immer gesagt, wenn ich die Leute, die ja zu diesem Netzwerk dann gehören, wenn ich die theoretisch spontan anrufen könnte, bei denen über die Nacht auf der Couch schlafen könnte und wir abends einen super inspirierenden Abend zusammen hätten, bei, weiß nicht, einer guten Flasche Wein, ist auch egal, dann ist das Netzwerk. Weil das sind Leute, die kann ich anrufen, wenn ich eine Frage habe. Das sind Leute, die kann ich anrufen, wenn ich was brauche. Und bei das sind auch vor allem auch Leute, bei denen ich mich freue, wenn die mich anrufen und mit einem ähnlichen Wunsch zu mir kommen. Ja, und das sind ja interessanterweise auch Leute, die ja nicht auf der Stelle stehen. Ah, sie werden ja alle mit dir selbst immer reifer, machen immer mehr Erfahrung, werden eigentlich auch immer wertvoller. So, und dieses Wachstum in dieser Gruppe dann noch zu befruchten, indem man vielleicht im besten Falle sogar ja Kontakte in dem Netzwerk zusammenbringst, ja, das ist ja eigentlich die Königsklasse. Also dann, da geht da kaum was drüber.
Das heißt, du baust dir dein Netzwerk ja quasi ja nach Vertrauen, nach Freundschaft auf. So.
Genau. Also ich hab, du hast es auf den Punkt gebracht. Ich glaube, dieser Punkt Vertrauen, der ist total relevant. Ja, ist eigentlich so das höchste Gute auch da drin, weil wenn ich mich in meinem Netzwerk jetzt nicht offen bewegen kann, nicht authentisch sein kann, aus welchen Gründen auch immer, dann bekomme ich auch keine offenen und ehrlichen Antworten oder offenen, ehrlichen Intros oder ähnliches, was ich aus dem Netzwerk ja brauche. Das heißt, ich will schon die Leute kennen, und zwar so, wie sie wirklich sind. Und ich öffne mich auch mit jeder Verletzlichkeit sehr, ja, intim den Leuten, denen ich da gegenüberstehe. Also es geht nicht nur darum, dass ich Leute kennenlerne, sondern auch, dass sie mich selbst kennenlernen können. Klar.
Ja, und dafür braucht es ja auch Vertrauen. Und dann fand ich auch nochmal interessant, dass du gesagt hast, ich gucke nicht danach, wie viele Klicks oder Kontakte hat da jemand auf irgendeiner Seite, weil das ist ja auch schon wieder sehr subjektiv, danach zu gucken. Und dann ist das nächste auch, ich habe letztens so ein Bild gesehen bei einem Vortrag. Ja, überleg dir mal, wenn da 400 Leute irgendwie waren dann da wirklich abgebildet auf diesem Bild, so ja, wirst du denn überhaupt vor diesen 400 Leuten überhaupt sprechen? Und überleg dir mal, wie viel das denn eigentlich sind und wie viele einzelne Persönlichkeiten da auch schon sitzen. Und also ja, das hat dann ja auch nichts mit Zahlen zu tun, sondern wirklich sich zu überlegen, wer sitzt denn da wirklich und inwieweit kenne ich den Menschen? Ja.
Also ich glaube, in diesem Netzwerk sinnvoll zu navigieren, das ist schon auch eine Kunst. Also mir zu überlegen. Und ich meine, LinkedIn macht das aber auch sehr, sehr präsent, ne? Also ich habe irgendwie meine direkten Kontakte und über zwei oder drei Ecken dann natürlich noch deutlich mehr. Das heißt, einfach, ich meine, jetzt auch außerhalb von LinkedIn zu wissen, wer denn wen kennt und wer mir wo helfen kann mit vielleicht einer, wie gesagt, einer Intro, einer Empfehlung oder ähnlichem, das ist schon super, super wertvoll. Aber auch das bringt mich erstmal nur zu dem kleinen beruflichen Inhalt, den ich dort rausbekomme. So, dann diese Beziehung, die sich damit ja auftut, die zu nutzen, um das auch wieder auf eine vertrauensvolle Basis zu bringen, ja, wo ich mich interessiere für den Menschen dahinter, für die Interessen, für die Ziele, für die, ja, auch die Bedenken des Menschen. Das bringt dann auf eine Ebene, die Vertrauen aufbaut und vor allem dazu führt, dass diese Beziehung halt einfach viel, viel länger trägt.
Dafür brauche ich ja auch Zeit. Um Beziehungen aufzubauen, brauche ich Zeit. Da brauche ich nicht, hilft kein einminütiges Gespräch oder so. Jetzt bist du ja mit Scaling Champions in Dresden verortet, bist aber ja auch durchaus mal unterwegs. Wie pflegst du da so deine Beziehung?
Ja, also ich nutze mein Netzwerk, indem ich weiß, wo die Leute sind. Ich glaube, das ist die einfache Antwort. Also typischerweise insbesondere jetzt bei Auslandsdienstreisen, habe ich immer geschaut, wen kenne ich dort eigentlich vor Ort und habe immer geguckt, dass ich am Ende auch oder am Anfang die Zeit finde, um Leute zu besuchen. Also das ist, ich glaube, das ist häufig reicht da ein Kaffee oder ein Bier am Abend oder vielleicht eine kleine Aktivität, mit der man zusammen macht. Aber so ein Netzwerk existiert eben nicht nur auf Papier, sondern das lebt halt auch davon, dass man ja Dinge macht. Ne? Also wenn du mit Leuten zusammen bist, hast du immer zwei Möglichkeiten. Du kannst über die Vergangenheit reden oder halt über die Zukunft. So, über die Vergangenheit reden ist relativ einfach, wird aber halt irgendwann langweilig. So, das heißt, du musst eigentlich dann auch ab und zu den Aufschlag machen, um die Zukunft zu bauen. Und das geht halt natürlich nur, indem du ja mit Leuten in irgendeiner Form interagierst. Da muss es jetzt ein persönliches Treffen sein, vielleicht nicht unbedingt, aber es ist schon immer das Schönste. Ich meine, auch ein Anruf ist super und bringt einen deutlich weiter und vor allem in Sphären oder Gedanken, in denen man vorher nicht unterwegs war.
Oder ein Zoom-Call geht auch mal.
Oder ein Zoom-Call, richtig, oder ein Podcast.
Genau. Ja, spannend. Ja, ich habe wahrscheinlich noch so einige Fragen. Ich würde aber hier mal unsere erste Aufnahme dabei belassen und noch eine Abschlussfrage stellen. Und ja, mal Abschlussfrage für junge Gründerinnen, junge Führungskräfte. Hast du da einen Tipp, wie sie ein starkes Team aufbauen können?
Ich habe ja, also tatsächlich habe ich einen Tipp, der knüpft an einen Punkt an, den wir vorhin schon hatten, zum Flow-Kanal. Also wir haben darüber gesprochen, dass ein Flow-Kanal, dass man sich selbst bewusst sein muss, wie sein eigener Flow-Kanal aussieht. Ich glaube, wertvoller als sich dessen selber bewusst zu sein, ist zu wissen, wie der Flow-Kanal deiner Teamkollegen aussieht. Ja, und das, also diese Reflexion bei den Leuten aktiv einzufordern, danach zu wissen, was deine Kollegen oder dein Team oder auch deine Führungskräfte wirklich halt ja motiviert oder nachhaltig gesund macht, das ist einfach, das ja bringt dich in einen Modus, wo jeder aufeinander achten kann, wo viel Empathie herrscht und wo einfach jeder auch Höchstleistung bringen kann. So, und damit bist du eigentlich automatisch an einem Punkt, wo deine Kollegen nicht einfach nur Arbeitskräfte für dich sind, sondern ja, du eigentlich einen super Aufpunkt hast, da gute nachhaltige Freunde zu machen.
Okay, also schaut euch euren Flowkanal an und auch den Flowkanal von euren Teammitgliedern. Ja, sehr cool, Dankeschön. Ja, damit wären wir jetzt hier auch am Ende von dieser Aufnahme gelandet. Ich freue mich total und vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast, Franz.
Ja, gerne.
War sehr spannend. Und ja, an die Zuhörer und Zuhörerinnen, meldet euch gerne und schaut euch auch die Webseite an von Scaling Champions. Kontaktiert auch gerne Franz, ja, über LinkedIn, sage ich jetzt einfach mal so, ohne dich vorher gefragt zu haben. Ich hoffe, es ist okay für dich.
Absolut, mach das.
Genau. Und ja, ansonsten abonniert gerne den Podcast, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst, wenn es wieder heißt, It's Team Time, Baby.
Hat mich gefreut. Vielen Dank.
Danke. Ciao.